ARD. Talk mit Tees.
Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir genau das tun sollten, wovor wir am meisten Angst hatten. Ich wollte in dem Moment Mama sein. Ich wollte eine Familie mit meinem Partner gründen. Das hat 1,5 Jahre nicht funktioniert. Und ich hing unterm Helikopter als Stuntfrau und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und in dem Moment werde ich zu einem Menschen, der Fehler macht. Wofür passiert mir das? Wo liegt das Geschenk in der Zerstörung? Oma, du musst aber eine Bazooka abschießen und dann explodiert das Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist in Ordnung. Ich liebe unrealistische Ziele, weil ich mich dafür umso mehr anstrengen muss. Was bleibt eigentlich wirklich auch von mir später, wenn ich mal gehen werde? Und es sind nicht die Bilder, wie ich ausgesehen habe, sondern es ist immer das Gefühl, was ich in anderen Menschen erweckt habe.
Mein Name ist Christian Thies. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich lade mir ja regelmäßig die interessantesten Gäste ein und besonders gerne Gäste, die uns etwas mitgeben können für unser eigenes Leben, von denen wir vielleicht sogar ein bisschen profitieren können, wenn wir selber nicht so etwas Schlimmes erlebt haben wie unser Gast in dieser Folge. Das ist Miriam Höller. Miriam ist eine, die lange am Limit gelebt hat. Sie war eine der wenigen Stuntfrauen in Deutschland. Sie war Moderatorin des Motormagazins Grip und sie war auch mal bei Germany's Next Topmodel dabei. 2016 dann plötzlich 2 große Schicksalsschläge nacheinander. Zunächst mal hat sie sich bei einem Helikopterstunt beide Füße gebrochen. Das bedeutete letztendlich das Ende ihrer Karriere als Stuntfrau. Und es war ihr Traumjob, für den sie ein Leben lang gebrannt hat. Und wenige Wochen später ist dann ihr Partner, ihre große Liebe Hannes, ein österreichischer Kunstflieger, bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Innerhalb kürzester Zeit also wurde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Es begann eine sehr schmerzhafte Zeit, die sie aber überstanden hat. Und sie hat letztendlich erkannt, dass man nicht immer Kontrolle über das Leben hat, aber darüber, wie man mit Rückschlägen umgeht. Und anstatt in ihrer Trauer zu zerbrechen, hat sie einen Weg gefunden. Und sie nutzt diese Erfahrung mittlerweile, um anderen Menschen Mut zu machen. Sie hält Vorträge als Speakerin auf der Bühne und inspiriert andere mit ihrer Geschichte und mit dem Fazit, was sie aus ihrer schweren Zeit gezogen hat. Und das lautet, das Leben ist oft ungerecht und nicht jede Herausforderung ist freiwillig, aber es lohnt sich, weiterzumachen. Es lohnt sich, wieder zu träumen und wieder nach vorne zu blicken. Sie hat auch geschrieben in einem Buch, das heißt, das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen. Sie ist ja irgendwann wieder zurück in die Heimat, nachdem sie der Liebe wegen nach Salzburg gezogen war. Miriam hat eine sehr warme, eine liebenswerte Ausstrahlung und aufgrund des Erlebten hat sie auch eine unglaubliche Tiefe in ihrer Person. Mir war auch gar nicht klar, was für eine angenehme Stimme sie hat. Das habe ich dann erst festgestellt, als sie mich kurz vor unserem Treffen angerufen hat auf dem Handy, dass sie sich 10 Minuten verspäten würde. Ihr werdet hören, man hört ihr unglaublich gerne zu. Mich hat sie enorm beeindruckt, vielleicht euch ja auch.
Ein Podcast von SWR3.
Ja, guten Tag. Hallo Christian, hallo zusammen.
Dann herzlich willkommen erstmal noch hier.
Dankeschön,
ganz offiziell.
Danke.
So, die großen Erkenntnisse, die bekommen wir ja, wenn wir mal zwischen Leben und Tod waren oder mit dem Tod konfrontiert sind, weil das unseren Blick auf das Leben natürlich von heute auf morgen verändert. Und das allererste Mal warst du mit dem Tod konfrontiert, als ein Kollege deines Partners damals gestorben ist, Mike.
Ja, genau.
Du sprichst darüber auch gleich im Vorwort. Mike, der auch zusammen mit deinem Partner die Air Races, das Wettfliegen mit Flugzeugen damals gemacht hat. Und du hast dich geärgert über den Satz deines Partners damals.
Ja, weil das Vorwort war mir so wichtig, um ganz klar zu machen, wie unterschiedlich können wir eigentlich aufs Leben schauen. Und ich war damals sehr jung, fast schon auch naiv und habe wirklich gedacht, wenn ich einfach nur ein guter Mensch bin und wenn ich nur fleißig genug arbeite, dann wird das Leben mich beschenken. Und mein damaliger Lebensgefährte Hannes hatte schon ein viel realistischeres Bild oder einen Blick auf das Leben.
Ja, der war ein bisschen älter als du?
Genau.
10 Jahre oder was war das?
20.
Er war sogar 20 waren es.
Genau, richtig. Ja. Und dann war genau dieser Moment, du liegst im Bett und hast jetzt einen sehr engen Freund verloren. Und ich sage einfach zu ihm, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen würde. Und er sagt wirklich, ja, ich würde weitermachen. Und das hat eine sehr große Diskussion dann natürlich bei uns auch ausgelöst, die mir gezeigt hat, okay, vielleicht lebe ich noch in dieser Hollywood-Welt und er ist sehr realistisch und können wir uns vielleicht in der Mitte treffen.
Ja. Und du hast, glaube ich, sogar gesagt, ich könnte ohne dich nicht leben.
Ja.
Und das ist ein Satz, den sagen Menschen sehr oft.
Ja.
Und sehr viel.
Ja.
Und deswegen war so ganz erstaunlich, dass er auch gar nicht darauf eingegangen ist. Er könnte ja auch einfach nur dich zufriedenstellen mit einem, ja, kann ich verstehen. Und er sagte dann aber wirklich, also ich würde so weitermachen wie bisher.
Genau.
Das fand ich ganz interessant. Aber es ist auch schön, dass dieser Satz im Nachhinein dir so hängen geblieben ist. Denn damals hatte er nicht ganz die Bedeutung, die er heute dann hatte oder für dich bekommen musste sehr schnell.
Absolut. Und genau dieser Satz, ich würde weitermachen, wenn du stirbst, hat mich dann weitermachen lassen, weil ich der absoluten Überzeugung war, ich kann ohne diesen Menschen nicht leben.
Ja.
Und daran sehen wir einfach auch wieder, was sagen wir uns selber aus einer Überzeugung vielleicht heraus. Und wenn das dann eintritt, dann ist es dann doch nicht so. Also es ist einfach sehr, sehr spannend.
Ja. Er macht zumindest keinen Sinn, wenn der Ernstfall eintritt, denn dann würden wir sofort aufgeben.
Mhm.
Also eigentlich ist er nur so dahingesagt,
ja.
Aber wir glauben, dass wir ihn ernst meinen. Heute bist du voll auf seiner Seite, oder?
Ja,
oder nicht ganz?
Es ist so schön, was du sagst, weil genau darum geht es auch, dass wenn wir in der Situation sind, dann merken wir erstmal, wie stark wir wirklich sind, wie fähig wir sind, flexibel mit dem Leben auch umzugehen. Wenn wir aber an diesem Punkt noch nicht sind und uns das Schlimmste vorstellen, dann erscheint uns das unmöglich. Und deswegen ist das Leben auch ungerecht und auch gut so, weil die schwersten Momente zeigen uns, hier ist gerade der Moment zu reflektieren und hier ist auch der Moment zu wachsen.
Du hast auf jeden Fall einen Weg von, ich glaube, knapp 8 Jahren. Hinter dir,
ja.
Der zu vielen Erkenntnissen geführt hat, am Ende vielleicht sogar zu mehr Glück? Ist nicht falsch gesagt, oder?
Es ist vielleicht eine andere Art von Glück. Ne? Also die Miriam, die heute vor dir sitzt, ist nicht mehr die Miriam, die sie früher einmal war. Und ich war sehr leichtfüßig, sehr naiv, sehr gutgläubig, was auch gute Eigenschaften sind. Hier sitzt wirklich eine sehr bewusste Miriam, die erstmal bewusst mit sich umgeht, wertschätzend mit sich umgeht und auch mit anderen Menschen, mit der Zeit, die wir hier haben. Und das ist ein Eintauschen. Ich will nicht wieder so glücklich werden wie früher, das wird vielleicht auch gar nicht mehr so sein, sondern was macht das Leben mit mir und es nimmt mir etwas weg und zugleich gibt es mir etwas Neues.
All das, was du auf jeden Fall gelernt hast, was du erfahren hast während der letzten 8 Jahre, das teilst du mit Menschen als Keynote-Speakerin, genauso wie natürlich in diesem neuen Buch. Und ich habe mich schon gleich nach dem Vorwort gefragt, machen wir unser Glück manchmal zu sehr abhängig von anderen Menschen.
Absolut.
Oder?
Ja, klar.
Aber es will keiner hören. Das ist kein guter Satz, wenn du das deiner Partnerin sagst, deinem Partner. Die anderen wollen das nicht hören. Die Leute lieben es, ihr Glück abhängig zu machen von einer anderen Person, die sie lieben.
Ja.
Liebe heißt dann aber auch ganz oft, dass man einfach sehr viel von sich preisgibt und sehr viel sich abhängig macht von anderen.
Absolut.
Eigentlich ist das komplett falsch, oder?
Ja, wir suchen das Glück im Außen. Wenn der Lebenspartner so ist, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe und genauso mit mir umgeht, wie ich es mir immer vorgestellt habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Auto fahre, wenn ich das Geld habe, wenn ich das Kind im Arm habe, wenn ich den Traumjob habe, dann bin ich glücklich. Und einfach mal stehen zu bleiben und diese ganzen äußeren Faktoren, die sich aber auch die ganze Zeit ja im Leben verändern, wegnehme und sage, was bleibt von mir, wenn die gesamte Welt um mich herum zusammenbricht? Das, was ich ja auch erlebt habe. Kein Geld, kein Lebenspartner, keine Gesundheit, kein Job, was in kürzester Zeit mir alles weggenommen wurde. Dann merkst du auf einmal, das Glück ist in dir, weil du merkst, oh, ich bin jetzt diejenige, die aus meiner Stärke heraus mit dem Leben umgehen kann und stehen bleiben kann und sagen kann, trotz dass so viel kaputt gegangen ist, habe ich die Möglichkeit, auf das zu schauen, was bleibt, und das bin immer ich.
So, wir wollen mal natürlich auch kurz gehen in die Anfangsphase dieser wirklich schwierigen Zeit, als du nämlich als Stuntfrau und als Model diesen Unfall gehabt hast. Mhm. Du hingst, und das ist für dich gar kein Problem, von der Kufe eines Helikopters, aber das eben nicht nur einmal. Es dauerte viel länger, als ein solcher Dreh, ein solches Shooting normalerweise dauern würde.
Ja.
Und unten war eine Fotografin, die fotografierte und hatte aber immer wieder neue Ideen und auch Anforderungen an dich. Mhm. Ja, mach doch jetzt mal an einem Arm dort runterhängen. Am Ende ging es so weit, und du hattest High Heels an. Ich glaube, wir waren so an die 2 Meter über dem Boden. Am Ende hieß es sogar, kannst du springen? Alleine da hat sich in mir alles zusammengerollt, als ich es nur gelesen habe.
Ja.
Du hast währenddessen, schreibst du, gemerkt, eigentlich ist die Grenze überschritten. Ich kann eigentlich nicht mehr.
Ja.
In mir leuchten ganz viele rote Alarmleuchten. Hast aber trotzdem nicht drauf gehört.
Ja.
Über wen hast du dich mehr geärgert im Nachhinein? Über dich oder über die Fotografin?
Im ersten Schritt über die Fotografin, weil die mich über mein Limit hinaus gepusht hat. Und dann habe ich gemerkt, das wird mein Leben lang so sein, dass Menschen nicht gut mit mir umgehen, meine Grenzen austesten und mich pushen. Aber wo liegt die Verantwortung? Die liegt bei mir. Und das ist immer der schwierigere Weg, zu sagen, okay, welche Verantwortung trage ich in diesem Moment? Und das hat auch so an meinem Ego genagt, dass ich gesagt habe, 10 Jahre war ich unfallfrei. In meinem Stuntberuf, es war mein Job, die Kontrolle zu haben, meine Grenzen zu kennen und die einzuhalten. Was war an dem Tag anders, dass mir das passieren konnte?
Gab es eine Antwort? Hast du was gefunden?
Ja, absolut. Also diese Grenzen nicht einhalten ist erstmal eine Sache, die jeder von uns kennt. Ne? Wir haben einen Freund, der geht respektlos mit uns um, Beziehung, noch eine Überstunde im Job, und wir wollen ja dann auch gefallen. Wir wollen auch zeigen, wir sind leistungsfähig, wir sind nett. Also diese Grenzen zu setzen und einzuhalten ist erstmal sehr, sehr wichtig. Das konnte ich, wie gesagt, 10 Jahre sehr, sehr gut, und an dem Tag nicht, weil ich mit dem Fokus nicht mehr bei dem war, was ich wirklich wollte.
Mhm.
Und diese Frage ist so simpel, was willst du? Die Antwort ist oftmals nur so verschwommen, die wir geben. Und ich wollte in dem Moment Mama sein. Ich wollte eine Familie mit meinem Partner gründen. Das hat 1,5 Jahre nicht funktioniert. Und ich hing unterm Helikopter als Stuntfrau und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und in dem Moment werde ich zu einem Menschen, der Fehler macht.
Krass, du hast wirklich in dem Moment an andere Dinge gedacht.
Ja.
Während du an einem Helikopter hängst. Ohne Sicherungsseil, muss man sagen.
Ja, genau. Und das ist genau das. Ja.
Heute würde man noch denken, kann man da nicht ein Sicherungsseil machen, dass man einfach wegretuschiert?
Ja, ich kann ja kein Sicherungsseil haben, weil ich ja Richtung Kamera abspringen sollte.
Ja, du solltest springen, das
genau.
ist richtig. Aber nicht am Anfang, das war nicht geplant.
Genau. Am Anfang war ich auch gesichert. Ne? Ach, da gab es ja diese Sicherheitsschlaufe, genau, um mein Handgelenk. Und das ist genau diese Grenze, die ich überschritten habe. Ja.
Warst du generell eher gut oder schlecht im Nein sagen? Das ist ja ein Problem, das ganz viele Menschen haben. Sie können nicht Nein sagen. Wie war es bei dir?
Ja, vorher war ich schon sehr gut im Nein sagen, weil das, wie gesagt, meine Sicherheit war davon abhängig, wie
Absolut.
Gut ich Nein sagen kann. Und es gab oft genug Momente, da stand ich auf einem Haus, was gleich explodiert, und ich hatte einen schlechten Tag und gesagt, heute springe ich nicht, weil ich das Bauchgefühl hatte und die Intuition hatte, das geht schief, und ich habe oft genug Nein gesagt. Und an dem Tag ist einfach so viel schief gelaufen, ich habe meiner Intuition nicht zugehört.
Du hast dir beide Füße gebrochen bei diesem Aufprall.
Ja.
Die Ärzte waren sehr, sehr skeptisch, dass das überhaupt noch mal werden würde, problemlos zu laufen. Und ich glaube, ihr hattet 5 Ärzte, die gesagt haben, da bleibt eigentlich nur einen Fuß zu versteifen.
Ja.
Es ging gar nicht um beide Füße. Ich glaube, der eine war etwas mehr betroffen.
Genau, also beide waren schwer gebrochen, mehrfach gebrochen.
Absolut.
Kompliziert gebrochen, aber der linke war noch schlimmer gebrochen als der rechte. Ja.
Ja. Man hat dir also geraten, sollst dich mit dieser Situation abfinden.
Ja.
Wie hast du darauf erst einmal reagiert? Dein ganzer Traum, und du hast für dieses Stunt-Dasein, hast du ja wirklich gelebt.
Ja.
Wie war diese allererste Reaktion auf das, was die Ärzte gesagt haben?
Die Antwort auf diese ja, Aussicht, die mir da gestellt wurde, war ganz klar, das ist eine Grenze in deinem Kopf, aber nicht in meinem. Und es ist mein Job, Grenzen zu überschreiten und den Menschen zu zeigen, es ist mehr möglich, als wir glauben. Und das war schlussendlich dann auch mein Glück, dass ich nicht den mehreren Ärzten vertraut habe und gesagt habe, es stimmt, was die sagen, wir versteifen jetzt den Fuß und ich werde mein Leben lang hinken, sondern ich bin, wie auch in meinem Stuntberuf, so oft dran geblieben, habe der Angst ins Auge geschaut, bin über meine Grenzen gegangen und habe gesagt, Mensch, irgendwie kriegen wir das hin, jetzt erst recht.
Ja, weil das klingt jetzt relativ optimistisch. Ja. Ich glaube, so war es wahrscheinlich nicht, oder? Also
ja, weil die deine
weil wenn 5 Ärzte das Gleiche sagen, dann ist eigentlich Sackgasse.
Genau, und das ist auch das, mit jedem Arzt, der es ja bestätigt hat, ist ja auch meine Überzeugung weniger geworden. Und dann war aber wirklich dieser Moment da, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein. Mein Leben lang hat man mir ja gesagt, das ist nur was für Jungs oder dafür bist du zu klein. Irgendwo wird es eine Lösung geben. Also auch hier wieder Intuition, da draußen gibt es jemanden, der kriegt das bestimmt mit dir hin.
Und Arzt Nummer 6 wurde gefunden, ich glaube Hannes hat ihn gefunden.
Ja.
Und der hat gesagt, ich probiere es. Was war das Risiko, überhaupt es mal zu probieren?
Naja, es gab ja kein großes Risiko, weil Worst-Case-Fall, wir versteifen den Fuß, war ja schon da.
Ja, und weil, das war denn die anderen Ärzte wollten es nicht versuchen.
Nee,
die haben sich geweigert. Genau. Aber was ist das Risiko? Dass der Fuß komplett kaputt geht.
Ja.
Und nicht mal versteift werden kann.
Ja, genau. Also versteifen hätte man immer noch können. Das hat der Arzt auch gesagt. Wir versuchen es wenigstens. Und wenn es nicht gelingt, muss auch ich versteifen. Und das war für mich ich habe ihm dann ein Bild gezeigt, wo ich auf Spitze getanzt habe. Gesagt, kriegen Sie das hin?
Ja.
Und der Arzt sagte nur, Frau Höller, der Fuß ist wirklich kaputt. Ich muss Knochen aus Hüfte und Schienbein entnehmen. Wir transplantieren hier. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Seien Sie froh, wenn Sie in der Zukunft normal gehen können, ohne zu hinken.
Ey, das Foto, das warst du in Spitze im Ballettdress an der Stange auf Spitze. Mein erster Gedanke war, als ich das Foto auch gesehen habe, was für eine Frechheit, dem Arzt dieses Bild zu zeigen. denn es ging in dieser Sekunde darum, kann ich jemals überhaupt wieder laufen? Und dann kommst du mit diesem Ballettfoto, wo du auf Spitze stehst und sagst, ich möchte das wieder machen.
Ja.
Ich fand es frech.
Ja, und weißt du, ich habe jetzt vor kurzem noch darüber nachgedacht, weil ich höre das so oft. Wie frech ist das denn? Meine Eltern haben immer gesagt, Miriam, frech kommt weiter. Und ich habe mich an ein Gespräch erinnert, was ich mit Wladimir Klitschko hatte. Und Wladimir sagte damals zu mir, ich bin so gut geworden, weil ich besessen war von der Idee, der Beste zu werden. Und ich war irgendwann an dem Punkt auch so besessen von der Idee, ein Mensch zu sein, der wieder einmal mehr schafft, als andere Menschen glauben.
Okay, also da war trotzdem eine unglaubliche Stärke natürlich da, die aber sicherlich auf die Probe gestellt wurde, als du dann die Operation hinter dir hattest. Sie verlief auch relativ erfolgreich, aber jetzt heißt es erstmal abwarten, wie es zusammenwächst, wie wird's.
Ja.
Diese Tage waren die Hölle für dich, entnehme ich deinem Buch.
Absolut.
Und du hast einen richtigen Anschiss von einem Arzt bekommen.
Ja.
Weil du nicht tough genug warst.
Ja, und das zeigt mir wieder, du kannst körperlich so ein extrem starker Mensch sein und Risiko eingehen und Grenzen verschieben. Und es beginnt aber alles in deinem Kopf. Und nach der Operation lag ich ja im Krankenbett. Ich hatte wie so ein Schmerzkatheter von Hüfte an, konnte ich nichts mehr bewegen, nichts spüren. Meine Beine waren in Gips bis zu den Knien. Ich hatte überall irgendwelche Zugänge, Schmerzmittel. Also es war unglaublich. Und jetzt liege ich da und will nur noch weg. Mhm. Und dann hat der Kopf übernommen und ich hatte richtige Angstzustände. Ich wollte da weg und habe dann mitten in der Nacht eine Krankenschwester gerufen, die dann wiederum eine Ärztin gerufen hat. Ich sagte, ich will einfach nur weg. Lösen Sie mich von diesen Gipsbeinen. Ja. Und die haben dann in der Tat diese frisch operierten Gipsbeine dann aufgeschnitten, was meinen Kopf entspannt hat.
Ja.
Aber mein Arzt kam am nächsten Tag und hat, wie du es selber sagst, so klare Worte mit mir gesprochen. Der war völlig fassungslos und hat gesagt, Miriam, wir waren dann schon per Du. Er sagte, es liegt jetzt an dir. Es liegt jetzt an dir, wie du auf diese Situation schaust und reiß dich jetzt zusammen. Ich habe meine Arbeit gemacht, bestmöglich. Die Physiotherapeuten werden dir helfen. Aber es liegt auch an dir, ob du jetzt hier ein Drama machst oder ob du wirklich heilen willst. Und heilen bedeutet, still liegen zu bleiben und heilen lassen. Der Körper heilt jetzt, also lass ihn auch in Ruhe.
Das war ein richtiger Anschiss, ne?
Total.
Hör auf zu jammern. Ja. Ich finde es total hart auch zu sagen, aber er war halt sauer.
Er war sauer, weil er hat eine so besondere Leistung da abgeliefert und jetzt schneide ich da den frisch operierten Gipsfuß auf. Also es ist ja eine Situation, die muss man sich mal vorstellen. Und das war für mich aber auch so wichtig, immer wieder auch im Leben, dass Menschen mir auch in dem Moment, als ich Opfer bin und oder in dem Moment, wo ich Opfer bin und jammere und was hätte alles sein können und alles ist mir weggenommen worden, sagen, und es reicht jetzt. Atme einmal tief durch, stell dich gerade hin und dann geht's weiter. Also oftmals brauchen wir auch nicht nur umarmen und weinen, ist auch wichtig, aber oftmals braucht es diese harten Worte zu sagen, es reicht jetzt und jetzt gehen wir Richtung Zukunft.
Das war die eine Sache. Die war dann erstmal überstanden und dann wurdest du natürlich richtig auf die harte Probe gestellt, als dein Partner Hannes, Kunstflieger, einer der besten Flieger Österreichs, als er mit seinem Helikopter tödlich verunglückt ist. Da kam der Tod quasi und wollte, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Hannes hat dir ja so einige kluge Sätze irgendwie mitgegeben. Auch den Satz, Trauer ist eine Form von Egoismus.
Ja.
Hat er recht? Ich finde auch diesen Satz total hart.
Ja, so wie der Titel meines Buches ist auch dieser Satz hart. Nur wenn du wirklich hinschaust, spürst du es. Spüren im Sinne von, wenn ich mich beobachte, wie ich damals war, lag ich im Bett und habe mich bemitleidet. Ich habe getrauert um das, was ich nicht mehr habe.
Ist auch normal.
Und es ist absolut normal.
Kann man niemandem übel nehmen. Würden wir vermutlich alle machen.
Auf jeden Fall, genau. Und das ist auch wichtig zu trauern und auch sich zu bemitleiden. Weil wir haben in meinem Fall ja auch für so eine Beziehung viel investiert. Ich habe mein Land verlassen, habe mein Leben nach ihm ausgerichtet.
Genau, du bist nach Salzburg gezogen zu ihm.
Genau. Na, wir haben ein tolles Bauernhaus umgebaut. Mit ihm sind ja auch all meine Träume in die Zukunft weggenommen worden. Und ich habe mich selbst bemitleidet, wie mir das passieren konnte und warum ich jetzt so leiden muss. Und du hast auch schon in den letzten Sätzen, die ich gerade gesprochen habe, gemerkt, wo ist Hannes? Es geht immer nur um mich. Ja. Anstatt zu sagen, es ist so schade, dass Hannes gegangen ist. Und jetzt geht der Satz ja schon wieder weiter, weil ich hätte gerne mehr Zeit mit ihm gehabt. Und es geht alles immer auf uns zurück. Und das Schöne war dann später auf Hawaii, als ich gemerkt habe, wie andere Kulturen auch von einem Menschen Abschied nehmen. Es ist nicht das schwarze, angezogene Leiden, sondern es ist ein, wir feiern die Zeit, die wir mit ihm hatten. Und das ist wieder ein Blick auf den, der gegangen ist und nicht der Blick auf mich, was ich verloren habe.
Ja, du hast eine Zeit auf Hawaii verbracht. Auch da hattest du einen guten Freund. Würdest du heute, nehmen wir mal an, also um Gottes Willen, es soll nicht passieren, wenn ein solcher ähnlicher Schicksalsschlag dich nochmal trifft, wärst du denn heute in der Lage, anders zu reagieren?
Absolut.
Aber da bist du sogar sicher.
Ja, weil ich das Schmerzhafteste schon erlebt habe. Und damals war ich so überrannt vom Leben und das, was das Leben uns antun kann, dass ich völlig unvorbereitet war. Okay. Und ich erkläre das immer so ein bisschen wie ein Muskel, den ich jetzt schon trainiert habe. Und ich weiß, ich werde wieder geliebte Menschen verlieren, weil das gehört zum Leben nun mal mit dazu. Nur jetzt weiß ich, ich habe es schon mal überstanden und ich werde es auch wieder überstehen, ohne so tief zu fallen wie früher.
Wenn man die Zeilen oder in deinem Buch liest, dann kommt es natürlich zu dieser einen Frage, bei der jeder für sich selber beantworten muss, würde ich das wollen? Du wurdest gefragt, möchten Sie ihn noch einmal sehen?
Ja.
Da blieb mir schon quasi der Atem stocken. Wie behalte ich die Person in Erinnerung? So, ja, wie ich sie kenne, oder aber in diesem Zustand nach einem Helikoptercrash. Und du hast dich aber dafür entschieden, ihn nochmal zu sehen.
Ja.
Wie hast du das heute in Erinnerung, diesen Moment? Und du hast dich ganz langsam herangetastet, ne? Erstmal über die Hände einfach nur. Hast du es bereut, dass du es gemacht hast?
Nein. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir genau das tun sollten, wovor wir am meisten Angst hatten. Und du musst dir vorstellen, ich bin 29 Jahre alt, ich habe die letzten Monate damit verbracht, mit meinem Lebenspartner die Hochzeit zu organisieren. Ich habe mich auf unsere Zukunft gefreut und dann musst du auf einmal seine Beerdigung organisieren.
Und die Fallhöhe, muss man sagen, war wirklich extrem hoch. Ihr wart das actionreichste, das spektakulärste Paar Österreichs, muss man sagen. Mhm. Ihr wart im Glück, beide in der kompletten Erfüllung dieser Berufe. Ja. Natürlich bei dir auch. Schneller, weiter, höher, mit Vollstoff durchs Leben. Mhm. Also du warst on top of the world.
Ja, ja. Und das ist genau das. Du surfst die absolute Erfolgswelle und in kürzester Zeit nimmt das Leben dir alles weg. Und dann kriegst du auch, wenn du die Beerdigung organisierst, 1000 Fragen gestellt. In welchem Sarg soll er liegen? Was wird er anziehen? Wer wird eingeladen? Und dann diese Frage, willst du ihn nochmal sehen, hat mich völlig überfordert, weil ich wusste, ich sollte hinschauen, weil da wieder Antworten für mich im wahrsten Sinne des Wortes liegen. Und ich brauche auch dieses Bild, weil ich ja die Wochen und Monate, in denen ich dann alleine zu Hause war und er kam und kam und kam nicht nach Hause, habe ich immer wieder dieses Bild abgerufen und habe gesagt, Miriam, das ist wirklich so. Und du hast es wirklich gesehen, du hast ihn angefasst, weil ansonsten hätte es viel, viel länger gedauert zu realisieren, dass das meine neue Realität nun mal ist.
Es ist dann noch diese Art von Verabschiedung gewesen, von der immer alle reden. Ja. Man muss sich verabschieden.
Genau.
Man denkt, aber es ist doch so unangenehm, könnte ich nicht die Person ganz anders in Erinnerung behalten, so wie sie war. Aber dieses sich klar machen, es ist wirklich passiert, ist viel schwieriger, als wir das denken, wenn wir das nicht kennen.
Ja, und das ist mir auch so bewusst geworden, es wird das letzte Mal sein, dass ich diesen Menschen sehe und anfassen kann, auch wenn es jetzt schon anders ist als vorher. Mhm. Und ich hatte auch so Angst davor, ihn nur noch dieses Bild vor Augen zu haben und mich nur noch an das zu erinnern. Doch diese vielen Jahre, die bleiben. Und das habe ich mich auch gefragt, was bleibt eigentlich wirklich auch von mir später, wenn ich mal gehen werde? Und es sind nicht die Bilder, wie ich ausgesehen habe, sondern es ist immer das Gefühl, was ich in anderen Menschen erweckt habe, hochgeholt habe. Das Gefühl, was ein Mensch hatte, als er mit mir zusammen ist. Und das weiß ich heute einfach auch. Diese Bilder bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf. Die waren damals wichtig für mich, um zu realisieren, hier ist ein Ende. Es ist die Hülle, die ich jetzt loslasse. Und das, was diesen Menschen ausgemacht hat, das, was auch in mir ein Stück weit weiterlebt, was ich mit mir trage, mit ganz viel Wertschätzung, das ist viel, viel mehr wert.
Ja. Hannes hatte am Tag vorher dir noch ein Selfie geschickt mit einem Edelweiß, was er gepflückt hat für dich. Oben in den Berg, darf man das überhaupt?
Gute Frage.
Also, ich dachte, das sei unter Naturschutz, aber egal, reden wir da nicht drüber.
Das werden wir nie erfahren, beziehungsweise werden wir nie wissen, was Hannes sich dabei gedacht hat, aber ich glaube, so ein paar Regeln hat er gerne gebrochen.
Du hast dieses Edelweiß aber gefunden.
Ja.
Es war aber nicht einfach, oder? Aber es war dir wichtig, dieses Edelweiß noch zu finden. Wo hast du es noch gefunden?
Hannes hatte einen Rucksack bei sich. Genau. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, da ist alles da. Sein Geld, sein Schlüssel, seine Wechselsachen. Wo ist dieses Edelweiß? Weil ich wusste, das hat er für mich kurz vor seinem Absturz gepflückt. Und das Edelweiß, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ist ein Zeichen, man nennt es ja auch die Unsterbliche der Alpen. Mhm. Und alles Materielle, was ich ja nachher auch loslassen musste, stand in keinem Gegensatz zu dem, was diese Blume mir bis heute auch bedeutet. Weil hier sind wir auch wieder, was bleibt von einem Menschen? Ein Teil bleibt immer unsterblich.
Ja. Wo ist das Edelweiß heute?
Ich habe es dann wirklich in seinem Rucksack dann gefunden und in eine Box gepackt. Und diese Box, die habe ich immer noch zu Hause. Aber ich habe sie schon lange nicht mehr rausgenommen. Also da sprechen wir jetzt auch wieder von Jahren. Und daran merkt man, was damals wahnsinnig wichtig ist und auch ein Symbol ist, an dem ich so unbedingt festhalten möchte, fadet dann auch irgendwann aus und wird unwichtiger.
Wir wollen über die Phase natürlich sprechen, die jetzt auch so vielen Menschen, die uns zuhören, helfen wird.
Ja.
Mit dem, was du erlebt hast, um quasi aus diesem tiefsten aller Tiefs wieder rauszukommen. Denn bis dahin war alles wirklich toll, schnell, extrem, aufregend. Dann wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen. wer konnte wirklich helfen in den 2 Jahren oder 12 Monaten, nachdem das passiert war? Mhm. Wer konnte helfen?
Die Menschen, die meine Sprache verstanden haben. Und ich glaube, dass wir Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Und ich spreche beispielsweise die Erlebnissprache. Das war immer schon so.
Die Erlebnissprache. Okay.
Genau. Und so habe ich auch auf die Menschen reagiert, die gesagt haben, Miriam, ich hole dich um 16 Uhr ab und ich schiebe dich mit dem Rollstuhl einmal um den Block und wir gehen ein Eis essen. Darauf habe ich reagiert.
Das ist Erlebnissprache. Kommen, wir machen was.
Genau, okay. Genau. Und dann gibt es aber Menschen, die haben vielleicht die Sprache des Lesens oder des Hörens. Ne? Also das kann ja jeder für sich selber auch mal hinterfragen, worauf würde ich reagieren? Weil ich habe so lange Briefe bekommen und Sprachnachrichten und auch Textnachrichten. Ich habe die gar nicht wahrgenommen und gar nicht lesen können. Aber dieses spontane, Miriam, ich hole dich ab, wir erleben etwas. Das war eine Hilfe, die ich annehmen konnte. Und die Menschen, die in einem absoluten Tief stecken, für die ist es ja unfassbar schwer, Hilfe anzunehmen. Deswegen ist es für Außenstehende so wichtig, welche Sprache spricht dieser Mensch?
Ja, auch möglichst wenig Entscheidungen treffen zu müssen, ist genau. Wahrscheinlich auch ganz gut.
Ja.
Also gut ist, komm.
Ja.
Auch gut, wenn Menschen nicht über das, was passiert ist, die ganze Zeit sprechen, sondern auch einfach mal andere Dinge ansprechen. Man ist ja sehr unsicher. Mhm. Worüber kann ich sprechen? Soll ich das jetzt ignorieren? Soll ich was Lustiges erzählen? Ich war selber vor kurzem in der Situation. Soll ich etwas Banales erzählen aus meinem Alltag, was ja einfach totaler Bullshit ist im Gegensatz zu dem, was die Person gerade erlebt hat oder bewegt? Ja, ich hatte also voll das schlechte Gewissen, so ein paar Schnappschüsse zu schicken, einfach erzählen, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann sagte der Freund aber, nee, das ist gut. Das ist, yeah. Erzähl mir. Genau. Was du machst,
ja,
obwohl
ja.
Das ja wirklich banal ist. Mhm. Es ist nicht wichtig eigentlich.
Ja, ich kann mich auch da an eine Situation erinnern, dass eine Freundin mich anrief und sagte, Miriam, mir fällt das so schwer. Ich will dir gerne was erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen soll, weil Hannes ist gerade gestorben. Und dann habe ich gesagt, du erzähl's mir noch einfach. Und dann sagte sie, ich bin schwanger.
Okay. Oh Gott, und, ja, ich weiß, natürlich.
So, und du denkst einfach nur so, meine Welt ist gerade zusammengebrochen.
Oh Gott, ich krieg gerade totale Gänsehaut.
Ja.
Ich hätte mich das nicht getraut.
Genau. Und dadurch, dass sie aber sagte, ich weiß nicht, wie kann ich gerade richtig mit dir umgehen? Mhm. Und ich einfach gesagt habe, ich weiß selber gerade nicht, wie man mit mir umgehen soll, weil es so eine Momentaufnahme ist. Ja. Und auch diese Frage, wie geht es dir? Die Frage ist so groß, deswegen die Menschen, die mich gefragt haben, Miriam, wie geht es dir gerade? Mhm. Hat mir so geholfen, weil in dem Moment konnte ich sagen, gerade geht es mir richtig schlecht, lass uns bitte weinen. Ja. Oder weißt du was, gerade geht es mir gut, weil das ist ja auch Trauer oder dieser Veränderungsprozess, du kannst dich selber gar nicht kontrollieren. Kannst du mich einfach mal rausholen und wir machen Sport zusammen? Also dieses, sag du mir, soll ich dir einfach was total Banales erzählen oder wollen wir weinen? Mhm. Also demjenigen, dem es gerade schlecht geht, die Möglichkeit geben, durch gute Fragen eine gute Antwort zu geben.
Zum Glück hattest du ein Umfeld, zum Glück hattest du Freunde, Familie, die genau das Richtige gemacht haben. Denn es gab extrem düstere Momente.
Ja.
Es gab diese Momente, in denen du überlegt hast, deinem Leben ein Ende zu setzen.
Ja.
Was hat dich davor gerettet? Was war's?
Oh, ja.
Denn also, du hattest auch ein Messer schon in der Hand. Es wäre ein leichtes gewesen, innerhalb von Sekunden sich von all diesem Schmerz zu erlösen.
Mhm.
Du hast es natürlich nicht gemacht. Glücklicherweise. Ja. Was hat dich davor bewahrt?
Ja, und das ist auch so. Ne? Wie oft hat man irgendwie ein Messer in der Hand und denkt, jetzt schneide ich Erdbeeren und jetzt schnitze ich was daraus. Und auf einmal wird dieses Symbol zu einem Erlösen meines Schmerzes. Also ich habe auch noch nie über sowas nachgedacht. Und dann habe ich mich später auch damit beschäftigt, dass suizidale Gedanken auch zum Leben mit dazugehören. Ne? Und fast jeder Mensch, die früher oder später hat und sagt, okay, was ist mein Leben überhaupt noch wert? Und jetzt komme ich genau zu deiner Frage zurück, dieses, was ist mein Leben überhaupt noch wert? Ich sitze im Rollstuhl, ich habe keinen Job, ich habe gefühlt ja mein ganzes Leben verloren, mein Lebenspartner, meine Träume, alles ist weg. Was habe ich überhaupt noch für einen Wert? Und diese Frage, als auch dieser Moment da war und ich gesagt habe, es wäre schon schön, jetzt allem ein Ende zu setzen, weil ich diesen psychischen Schmerz, der körperlich so wehtut, nicht mehr aushalten konnte, habe ich gedacht, aber was ist, wenn ich jetzt Verantwortung übernehme? Was ist, wenn ich anfange, mir gute Fragen zu stellen, um gute Antworten zu finden, Schritt für Schritt ganz langsam weitermache? Dann könnte ich in Zukunft ein Beispiel dafür sein, für andere Menschen, dass es geht, dass wir wieder glücklich werden können.
Das hast du wirklich gedacht?
Das habe ich in dem Moment gedacht.
Warum aber? Warum warst du in der Lage, das zu denken?
Weil ich glaube, dass wir Menschen einen Antrieb haben, so einen Überlebensinstinkt, der einfach sagt, ich will doch leben. Ich will das Leben doch verstehen. Ich will doch das Bestmöglich aus meinem Leben herausholen. Das ist wie so ein Überlebensinstinkt, den ich einfach genutzt habe, gepaart mit der Frage, wofür passiert mir das jetzt? Das ist eine gute Frage. Wofür passiert mir das? Wo liegt das Geschenk in der Zerstörung? Und ich weiß, in dem absoluten Schmerz, in dem ich drin stecke, werde ich es nicht finden. Deswegen darf ich jetzt einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen, diese Dynamik des Lebens wieder aufbauen, meine Antworten finden und irgendwann, Jahre später, deswegen Christian, warum ist das Buch 8 Jahre später erst auf den Markt gekommen? Weil es ein jahrelanger Prozess ist, um irgendwann auf diese schmerzhaften Momente zurückzuschauen, zu sagen, jetzt habe ich das Geschenk gefunden und es ist nicht nur mein Geschenk, sondern es ist ein sehr, sehr wertvolles Geschenk auch für andere Menschen, weil ich zu dem Bild geworden bin, dass wir an Schmerzhaften wachsen können.
Hm. Sätze können ja sehr mächtig sein,
ja.
Sowohl die Sätze von Hannes, die auch im Nachhinein besonders hängen geblieben sind, aber eben auch Sätze, die wirklich etwas bewirkt haben bei dir. Welcher Satz, den du gehört hast aus deinem Umfeld, fällt dir sofort ein?
Ja, auch hier wieder komplett situationsbedingt, mach Hannes stolz. Das war so ein Satz, in dem Moment, wo du dir egal bist, wo du eine absolute Gleichgültigkeit dir selbst gegenüber hast, finde Menschen, die du vielleicht stolz machen möchtest, für die du kämpfst. Ob es jetzt deine Kinder sind oder wer auch immer, dann kämpfe für andere, weil oft ist unser Antrieb auch darin, in der Welt etwas zu verändern, für andere etwas zu tun.
Wer hat den gesagt zu dir?
Ein Freund von mir, da war wieder so eine weinende Miriam, die alles hinschmeißen wollte, der auch klare Sätze gesprochen hat und gesagt hat, Miriam, Hannes hätte dich nie so gesehen, also nie so sehen wollen. Der hat sich in eine kraftvolle Frau, voller Träume und Lebensenergie verliebt. Und so wie du da jetzt sitzt und heulst, der wird sich für dich schämen. Also mach ihn stolz. Und das hat mir so weh getan. Habe ich gesagt, oh Gott, wenn der wirklich noch hier ist und mich jetzt sieht, ich stehe mal auf, ich gehe mal duschen, ich glaube, ich esse mal wieder was. Weil ich auch bis heute der Überzeugung bin, dass Verstorbene nicht ganz gehen, sondern mit einem Auge haben sie uns doch im Blick. Und das wollte ich Hannes nicht antun, mich so zu sehen.
Hast du das vorher auch schon gedacht oder erst seit diesen Erfahrungen?
Nein, seit diesen Erfahrungen, okay. Weil ich mich so auch nie mit diesen Themen beschäftigen musste und mich dann mit diesen Themen auseinandergesetzt habe.
Ja. Also es gab diese dunklen Stunden und in diesen Stunden hast du gelernt, dass es nicht nur darum geht, was wir denken, sondern wie wir unsere Gedanken steuern.
Ja.
Gedanken sind etwas unglaublich Faszinierendes, denn es sind die Gedanken, die beeinflussen, wie wir unsere Welt sehen.
Absolut.
Man muss aber auch wirklich darauf erst mal kommen. Wenn du vorher gewusst hättest, dass wir also verschiedene Phasen der Trauer durchlaufen, wenn du das vorher auch so gewusst hättest, wäre es dir leichter gefallen?
Ja.
Ja? Weil ich meine, theoretisch, ich weiß, dass es diese verschiedenen Phasen der Trauer gibt.
Mhm.
Theoretisch. Aber nur weil ich das jetzt weiß, bereitet mich das auch nur 10% auf so etwas Schlimmes vor?
Ja, wirklich? Definitiv. Deswegen habe ich das Buch auch geschrieben und in diesem Buch steckt ja auch viel Wissen, was ich gerne gehabt hätte, damit ich auf mich schauen kann und sagen kann, Miriam, keine Angst, das ist jetzt die absolute Wutphase. Sei wütend, schrei, schlag in dein Kissen, aber diese Phase geht vorbei.
Ja.
Und natürlich ist es gut, dieses Wissen zu haben. Wissen, das macht. Weil auch hier das Wissen, solche Phasen gehen vorbei. Solche Phasen sind am Anfang sehr überwältigend und auch die werden weniger.
Ja,
ich hätte gerne mich früher mit solchen Themen auseinandergesetzt, weil du nennst es Trauerphasen. Ich nenne sie aber auch gerne Veränderungsphasen, weil ob du deinen Job verlierst, ob deine Ehe gerade scheitert, ob ein geliebter Mensch stirbt, ob du krank wirst, weil du eine Krebsdiagnose bekommst. Es sind alles Veränderungen, also sind die Phasen immer auf die Veränderung deines Lebens bezogen, aber gleichzeitig auch Trauer, weil du trauerst um das, was du nicht mehr hast, was dir weggenommen wurde.
Ja. Und es sind Phasen, die jetzt nicht alle immer unbedingt hintereinander ablaufen, die können auch teilweise parallel ablaufen. Ne?
Also ja, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Teenager, ne? Dieses, ich bin total glücklich, nein, jetzt bin ich traurig. Und jetzt kommt es extrem und dann, also es ist alles, du fühlst alles oft gleichzeitig und dann denkst du, okay, ich habe die Wutphase, die habe ich jetzt überstanden und jetzt komme ich langsam in die Akzeptanz, ich bin langsam aus dieser Phase raus und hab's, nee, und dann geht's wieder von vorne los. Also es ist auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, es sind keine Phasen, die hintereinander ablaufen, sondern es ist wie Wellen, die immer wieder über dich drüber rollen. Aber je mehr Zeit vergeht, desto kraftloser werden diese Wellen.
Was ist die letzte Phase? Also die erste Phase ist ja das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Ne? Was ist die letzte Phase?
Ja, du gehst dann übers Verleugnen, ne? Das ist nicht passiert, diese ganzen Emotionen, Wut und so weiter. Du kommst dann irgendwann wirklich zur Akzeptanz, dass du wirklich da hinschaust und sagst, ich kann es nicht mehr verändern. Das ist jetzt mein Leben. Und wenn du es akzeptiert hast, dann kommst du in diesen Bereich zu sagen, jetzt gestalte ich neu, jetzt baue ich mir etwas Neues auf. Ne? Und dafür müssen wir aber erst akzeptieren, dass es sich nicht mehr lohnt, beispielsweise für einen geliebten Menschen, der gestorben ist, zu kämpfen, weil er wird nie zurückkommen.
Und du hast irgendwann gemerkt, also wir haben immer die Wahl, wie wir mit unseren Gedanken umgehen.
Yeah.
Also wir können uns entscheiden, ob wir uns jetzt von Trauer, Angst, Wut überwältigen lassen oder aber, ob wir diese Energie ganz bewusst steuern, sie in eine Richtung lenken, die uns hilft, die uns voranbringt, die uns stärkt. Wie?
Also, diese Wie-Frage.
Also, wie lernen wir, unsere Gedanken zu steuern? Also, wenn irgendwas Schlimmes draußen in der Welt passiert ist, Menschen hassen uns und so weiter, ja, es ist gar nicht die Sache an sich da draußen, die schlimm ist.
Nee.
Es gibt ja auch keine wirkliche Realität. Es ist immer nur das, was unsere Gedanken damit machen.
Wie du es bewertest.
Wie wir es bewerten. Das heißt, dass wenn wir schlimme Phasen durchmachen, womit wir am meisten zu kämpfen haben, das ist nicht das wirklich, wie es wirklich passiert ist, sondern es sind nur unsere Gedanken.
Ja.
Und die sind ja gerne negativ. Wir wissen ja, 90% unserer Gedanken sind von Natur aus negativ. Das ist im Menschen so drin. Aber wir müssen kapieren, dass es nur Gedanken sind und dass es nicht die Wahrheit ist. Wie fangen wir an, Gedanken auch wirklich steuern zu können?
Ja, und das ist ein tagtägliches Training. Bis heute habe ich ja auch immer noch Gedanken, die negativ sind, die mich zurückhalten, die mich klein halten. Und genau dieser Gedanke, das Leben ist ungerecht zu mir, das ist Fakt, das ist ein negativer Gedanke, mir wird Ungerechtes zugestoßen. Oder fange ich mich an, mit diesem Gedanken zu beschäftigen, zu sagen, es fühlt sich ungerecht an, was mir passiert ist. Aber ganz ehrlich, ich kenne doch die Spielregeln des Lebens. Ich wusste doch, dass alles sich verändert und für auch die Vergänglichkeit gemacht ist. Warum rege ich mich so auf? Was kann ich jetzt tun, um dieses in Anführungsstrichen ungerechte Leben für mich zu nutzen? Und das fängt im ganz Kleinen an. Ne, dieses, ich bin nicht gut genug. Meine Eltern waren noch nie stolz auf mich. Hätte ich 5 Kilo weniger, dann wäre ich liebenswert. Also alles nur Beispiele. Wenn ich solche Gedanken habe, dann setze ich mich wirklich hin, sage, stop it, Miriam.
Ja.
Und ich denke genau das Gegenteil. Ich bin vielleicht noch nicht gut genug oder ich bin gut genug und
also,
du merkst
für Affirmationen,
auf einmal,
das ist das, was man so unter Affirmationen, wir glauben es irgendwann selber, wenn wir es oft genug wiederholen.
Total.
Ich finde es immer wieder krass, dass wir Menschen uns eigentlich selbst so verarschen können.
Ja, du führst dich mit deinen Gedanken. Und ich habe gerne so Bilder, das hat mir jemand beigebracht, der gesagt hat, mit jedem Mal, wo du sagst, ich schaffe das nicht, malst du in den Sand einen Strich. Und nächstes Mal sagst du wieder, ich schaffe das nicht. Und dieser Krater, ne, diese Linie wird immer tiefer und diese Überzeugung wird immer stärker, anstatt mal deine Sprache zu verändern. Weil was machen diese Gedanken? Die Gedanken werden zu Worte, die kommen aus deinem Mund heraus. Damit steuerst du dein Umfeld, du steuerst damit deine Gefühle. Ich meine, wie stehst du mit deiner Haltung im Leben, wenn du dir sagst, ich schaffe das nicht, ich werde das nicht, ich bin nicht fähig, ich habe Angst. Das sind ja Dinge, die machen dich klein und schwach. Aber wenn du gute Gedanken hast, gute Worte wählst, dann stehst du ganz anders im Leben, weil du dir gute, kraftvolle Emotionen hochholst und dementsprechend auch kraftvolle Entscheidungen treffen kannst. Ja. Und da wollen wir im Leben ja hin.
Man darf also nicht sich von seinen Gedanken zu sehr beeinflussen lassen. Ein bisschen Abstand gewinnen, oder?
Indem man
einfach nur feststellt, ich glaube, das ist so eine einfache Übung, die ich mal mitbekommen habe. Ich beobachte, dass ich Angst habe.
Mhm.
Das ist schon wieder bei weitem nicht so schlimm wie ich habe Angst.
Ja.
Ich beobachte, dass ich Angst habe. Das ist einmal um die Ecke und das entfernt uns von diesem Gefühl, oder?
Total.
Und
ja.
Ich finde das so faszinierend, dass das funktioniert.
Ja, und es ist auch dann irgendwann total spannendes und auch lustiges Spiel, wenn du beispielsweise einen Partner hast oder du hast Kinder oder wie auch immer, dass man gegenseitig auf seine Worte achtet und sagt, das ist ja spannend, ne, was du gerade sagst. Ist es wirklich so oder darf ich dich mal in Frage stellen?
Ja.
Was wäre denn der gegensätzliche Satz? Und das fand ich so schön, was du gerade gesagt hast. Ein Gedanke ist erstmal nur ein Gedanke, der ist da. Seh ihn doch spielerisch an und sag, danke, du darfst weiterziehen, du bringst mir überhaupt nichts. Ich warte jetzt mal schön oder kreiere mir einen Gedanken, der kommt dann und mit dem kann ich was anfangen.
Ja.
Na, weil wir führen unsere Gedanken. Wir schieben sie entweder weg, weil sie uns nichts bringen, oder wir holen sie und formen sie, weil es ein guter Gedanke ist, auf dem dann das gesamte Leben ja dann auch aufbaut.
Und die sind die Wahrheit, die Gedanken. Also ich denke, wenn ich denke, ich bin fett, dann heißt es nicht, dass ich fett bin. Und das verkapiert, glaube ich, jeder. Man denkt es halt nur. Es sind einfach nur fucking Gedanken.
Ja,
und die wollen uns ärgern.
Ja,
die ganze
klar.
Zeit.
Ja. Es steckt ja auch so viel dahinter. Ne? Deswegen sagte ich das gerade. Ich bin fett und wenn ich 5 Kilo weniger hätte, dann wäre ich liebenswert. Was steckt in diesem Gedanken drin? Deswegen sagte ich, achte mal auf deine Gedanken. Der Gedanke zeigt dir einfach nur, was du möchtest. Du möchtest geliebt werden. Aber wirst du geliebt, weil du weniger auf der Waage hast oder wirst du geliebt, weil du ein toller Mensch bist, weil du ein liebevoller Mensch bist, weil du einen Wert für andere Menschen hast? Ne? So, also was steckt hinter meinem Gedanken? Warum denke ich den?
Ja.
Und weiter geht's.
Es ist trotzdem nicht so ganz einfach, natürlich diese bewussten Entscheidungen zu treffen. Also, es gibt ja Dinge, die geben dir Halt, die geben dir Orientierung. Einige haben sich vielleicht automatisch ergeben, andere ergeben sich aus bewussten Entscheidungen. Welches waren vielleicht die 1, 2 wichtigsten bewussten Entscheidungen, die du getroffen hast in dieser schlechten Phase, die es dann wieder haben bergauf gehen lassen?
Ja, definitiv die Entscheidung, dass ich kein Opfer der Umstände sein möchte.
Ist aber nicht leicht, gell?
Nein, weil die Opferrolle, die ist so toll. Oh, ja. Christian, weil du weinst, du kriegst dann Aufmerksamkeit, du kriegst Liebe, Unterstützung. Und ich könnte ja 8 Jahre später immer noch leidend meine Geschichte erzählen und dann würden die Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, na das, es wird alles wieder gut und die sind da. Aber möchte ich mit dem Schmerzhaften meiner Vergangenheit in Verbindung gebracht werden oder was daraus entstanden ist? Und es kann nur etwas daraus entstehen, wenn ich die Opferrolle mal sein lasse und sage, mir geht's gerade richtig schlecht, aber weißt du was, ich will weitermachen, hilf mir.
Ja. Und kam das von alleine?
Oder, nein.
Oder manchmal liest man was oder jemand sagt was Kluges zu dir. Woher kam das?
Nee, das kam einfach auch aus dem Leiden heraus, weil ich ja, muss mir überlegen, über Wochen im Bett lag. Und das sind ja Schmerzen, die du hast, körperlich, mental. Das Leben geht nicht weiter. Und dann liegst du irgendwann da. Du kannst dich selber nicht mehr riechen. Meine Haut war so trocken. Ich habe nichts mehr getrunken. Ich habe nachts mich aufgekratzt. Ich hatte offene Stellen. Das ist ein wirkliches Leiden, das ist ein wirklich sich aufgeben. Und wenn du dann irgendwann da liegst und sagst, das Leben wird ganz schön lang, Ich habe noch 50, 60 Jahre vor mir. Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Weil ich will nicht leiden. Wir Menschen wollen nicht leiden. Wir wollen uns lebendig fühlen. Wir wollen uns gut fühlen. Dann tu auch etwas dafür. Und das ist die ganz klare Entscheidung, die ich jeden Morgen übrigens bis heute treffe. Bin ich heute mal wieder Opfer meiner Umstände oder übernehme ich Verantwortung und sage, ich bin, wer ich bin. Es ist mir passiert, was mir passiert ist, und jetzt mache ich was daraus.
Gibt es wirklich Tage, an denen du dich noch als Opfer fühlst?
Absolut, echt? Immer wieder.
Wann zuletzt?
Ja, gestern. Ich bin in den Flieger eingestiegen und da war eine völlig verbitterte Frau, die sich darüber aufgeregt hat, dass ich ihre Tasche oben in den Ablagefächern verschiebe, damit meine Platz hat. Die war völlig gestresst und ich denke mir, warum treffe ich immer auf solche verbitterten alten Frauen, die mir meinen Tag kaputt machen? Ich habe gerade richtig gute Laune, weil ich fliege zu dir, wir haben jetzt ein schönes Interview. Und dann habe ich gesagt, oh, das war wieder Opfersprache. Warum habe ich einen Nachteil durch andere Menschen? Mir geht es so schlecht. Ich habe, ne, so. Und dann denke ich mir einfach, weißt du, Miriam, schau auf diese Menschen. Du bist gerade in einem guten Modus, dir geht es gerade gut, du bist kraftvoll, du weißt, wie du warst, als es dir damals schlecht ging. Dieser Frau geht es offensichtlich gerade schlecht. Sie kann es noch nicht besser und somit entferne ich mich von dem Menschen und lasse es gar nicht zu.
Guck mal, Opferrolle kann auch ganz harmlos sein. Ne?
Also, es sind die kleinen Dinge.
Das sind ja wirklich so total banale Sachen, das total. Im Flugzeug, aber auch das letztendlich ist schon Opfer. Rolle, ne?
Genau, und das ist dieses tägliche Training, worüber wir gerade gesprochen haben. Im Alltag kann ich trainieren, Opfer zu sein oder Verantwortung zu übernehmen, und das macht dann irgendwann richtig Spaß.
Ja, mit dir kann man auch gut Auto fahren dann, ne? So, im Stau in der Stadt oder wie ist es da? Oder stößt du da an deine Grenzen?
Nein, also ich bin, wie gesagt, auch nur ein Mensch, und auch wenn ich gestresst bin und es mal wieder nicht besser kann und dann nimmt mir jemand noch die Vorfahrt oder fährt auf der linken Spur mit 80 und rechts ist alles frei auf der Autobahn, da rege ich mich natürlich auch auf, dass die Menschen es gerade nicht besser können.
Miriam, was steht zurzeit auf Platz 1, 2, 3 von deiner Happy List?
Oh, Ruhe. Also ich war jetzt ein paar Tage in Andalusien und okay. Das war für mich so ein Glücksmoment. Früher habe ich diese Glücksmomente aus Fallschirmspringen und schnell mit dem Auto über die Rennstrecke fahren und von Kopf bis Fuß brennend erlebt. Und heute stehe ich auf einem Hang, habe rechts und links einen Esel neben mir, streichel die und höre bewusst der Stille zu und bin glücklich. Und hinter mir kommt den Hügel, mein neuer Lebenspartner, runtergelaufen. Und ich denke mir, was habe ich für ein wundervolles Leben, was mich immer wieder herausfordert, mir die Möglichkeit gibt, immer wieder mich neu zu erleben, besser kennenzulernen und zu wachsen.
Okay, was steht noch auf der Liste? Denn eine Happy List ist etwas, was du irgendwann angefertigt hast. Und da wurde mir natürlich mal wieder klar, genauso wie so ein Dankbarkeitstagebuch, wie geil funktioniert ein Dankbarkeitstagebuch. Ja. Weil man den ganzen Tag über plötzlich sensibilisiert wird für all diese schönen Dinge, die so viel effektiver sind, wenn man sie in dem Moment spürt und nicht nur, wenn man abends daran zurückdenkt. Genau. Aber das ermöglicht dir halt, dass du tagsüber diese wahrnimmst. Und es ist jedes Mal wieder ein schöner Dopaminausstoß oder was auch immer.
Ja, genau.
Und es hilft Menschen in jeglicher Situation, diese Liste zu schreiben mit Dingen, die einen glücklich machen, auf die man dann wirklich zugreifen kann, wenn man es mal braucht. Das hast du irgendwann erkannt und hast es geschrieben. Ja. Was stand da so alles drauf?
Ja, du musst dir vorstellen, ich war ja in einer Phase in meinem Leben, ich konnte mich nicht erinnern, was Lebensfreude bedeutet, wie sich Lebensfreude anfühlt. Ich konnte mich nicht erinnern, was mir gut tut. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, bin rausgegangen und habe gesagt, ich versuche jetzt mal wieder glücklich zu sein. Ich bestelle mir jetzt eine Pizza Margherita und ich esse sie bewusst. Und wenn ich dabei etwas schmecke und denke, wow, ich erinnere mich an diesen Geschmack, dann kommt das auf meine Happy Liste. Genauso wie Vanilleeis mit Schokosoße. Bestimmte Menschen, die mir gut tun, Gespräche, Orte.
Die musstest du aber nicht ausprobieren erst. Da wusstest du es eigentlich schon oder in der Situation.
Doch, ich glaube, dass es viel auch um das Ausprobieren geht. Und bei manchen Sachen weißt du auch, okay, ne, aber bei mir, ich konnte mich so schwer erinnern, weil alles dunkel, alles schwarz, alles grau war. Okay. Und dann wirklich eine Liste zu haben, wo schwarz auf weiß draufsteht, hey, es tut mir total gut, meine Freundin Elisa anzurufen, die ist immer so happy und so lustig, die hat immer so schöne Anekdoten. Dann nimmst du dir diese Liste, wenn es dir wirklich schlecht geht, und tust etwas, was auf dieser Liste steht, wenn du dich gerade nicht erinnern kannst.
Eine Handlung, aktiv werden.
Ja, unbedingt. Wir können noch so gute Gedanken haben, wir können uns noch so tolle Ziele setzen, wir können noch so sehr wollen. Es geht meines Erachtens darum, mutig in das Leben rauszugehen und wirklich zu handeln. Ja. Denn wenn du nichts tust, ist es erstmal nur ein, ach, ich habe ganz tolle Pläne, aber diese Dynamik, von der ich so oft spreche, aufzubauen und diese auch aufrecht zu erhalten, die ist ganz, ganz wichtig.
Machen, haben wir vorhin auch schon gehört von deinem Freund, der gesagt hat, pass auf, ich komme vorbei, jetzt machen wir das und das. Machen, ohne Witz, machen ist unterschätzt. Ne?
Ja, ja.
Also gut, man kennt es von den Kalendersprüchen, weißt du, es gibt nichts, außer man macht es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber es ist dieses Machen, es ist dieses Handeln.
Genau, weil hier auch wieder, wir Menschen sind lebendige, emotionale Wesen. Und wenn wir sitzen bleiben, nimm einen Geschäftsmann, der immer viel bewegt hat, der Mitarbeiter hatte, der Entscheidungen getroffen hat. Und auf einmal geht der in Rente und dann sitzt der zu Hause, schaut nur noch Fernsehen und isst. Da ist keine Dynamik mehr da, da passiert nicht mehr viel. Aber rauszugehen, wie gesagt, die Tür aufzumachen, auf Menschen zu treffen, Praktikas zu machen, dich neu austesten. Was kann ich in meinem Alter noch bewegen? Was kann ich noch erleben? Was gibt mir das Gefühl von, oh, ich fühle mich lebendig? Das ist genau das, was wir brauchen. Die Inspiration, die Lebensenergie, die ist draußen in der Bewegung, aber nicht auf dem Sofa, nicht im Bett.
Ganz wichtig.
kommt drauf an, aber nicht im Bett liegen bleiben.
Hörkel-Dörkel nennt man das ja. Einfach so im Bett liegen bleiben und nichts machen. Die Schotten haben einen wunderbaren Begriff dafür und der heißt to Hörkel-Dörkel.
Oh, okay.
Ja, einfach nur noch im Bett liegen bleiben und nichts machen.
Es ist so
die
schön
Leute lieben diesen Begriff.
Ja, genau. So schön in deiner Sendung zu sein, man lernt immer wieder was Neues.
Also, to Hörkel-Dörkel, das klingt doch so geil, oder?
Genau.
To Hörkel-Dörkel. Du hattest ein tolles Umfeld natürlich. Du hattest eine tolle Familie, die dir geholfen hat, die in gewisser Weise auch aus Kämpfern besteht. Sowohl Mutter, Vater, aber du hast auch, glaube ich, eine coole Omi gehabt, oder?
Ja.
Eine sehr temperamentvolle, auch lustige Oma. Konnte die konkret auch dir helfen oder war sie überfordert mit deiner Situation?
Ja, wir waren alle überfordert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam Oma zu mir und hat mich nur im Arm gehalten und hat gesagt, Miriam, wenn ich nur irgendwie könnte, ich würde deinen Platz einnehmen, um dir deinen Schmerz zu nehmen.
Ja.
Und das zeigt auch wieder, weil du es auch immer wieder so betonst, ich hatte ein starkes Umfeld, da waren Freunde, da war die Familie. Und ich komme aber so häufig auch in Gespräche mit Menschen, die sagen, ich habe das aber nicht.
Ja.
Und meine Antwort ist immer wieder, das ist nicht wichtig, so wichtig wie deine Einstellung. Also es beginnt alles bei dir. Ich hätte noch so ein kraftvolles Umfeld haben können von Eltern, Bruder, Familie, Freunde. Wenn ich nicht gewollt hätte, hätte ich es trotzdem nicht geschafft.
Ja.
Und es gibt so tolle Beispiele von Menschen, die keine Familie haben, die eine furchtbare Kindheit hatten, die keine Freunde haben, die ihr Land verlassen haben, geflüchtet sind und die so eine Resilienz aufgebaut haben mit diesem jetzt erst recht, die von null an ohne jegliche Hilfe sich aber etwas aufgebaut haben, was einfach zeigt, ja, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig, aber es beginnt immer alles bei dir und hier auch wieder, weil wir gerade das Thema Gedanken hatten. Welche Gedanken hast du? Mit welchem Blick schaust du auf dein Leben? Und du kannst jetzt sagen, weil mein Vater Alkoholiker war, bin ich heute auch Alkoholiker? Hätte meine Frau mich nicht verlassen, wäre ich heute glücklich? Oder sagst du, weil mein Vater Alkoholiker war, werde ich es anders machen? Weil meine Frau mich verlassen hat, werde ich mal schauen, wie kann ich in die nächste Ehe besser gehen?
Also oder werde ich jemand anderen verlassen?
Ja, wie auch immer, was ist immer dieses, du kannst hier Opfer sein oder Verantwortung übernehmen und du kannst sagen, ich kann nicht oder jetzt erst recht, die Verantwortung und die Entscheidung liegt bei mir.
Deine Oma habe ich ja auch gesehen auf diesem Bild hier, wie sie eine Bazooka abschießt. Du hast sie, ihr hat Dreharbeiten, du warst als Stuntfrau oder Produzentin, weiß gar nicht, Produzentin vielleicht sogar bei einem Film. Welcher Film war das?
Ja, das war der Trailer für mein eigenes Stunt-Team. Ich habe den Film selber geschrieben und dann auch umgesetzt. Wir haben einen Freizeitpark gemietet und kurz vorher hat mir mein Hauptdarsteller abgesagt. Und dann habe ich Oma angerufen und habe gesagt, Oma, du musst einspringen. Ja, hat sie gesagt. Und ich gesagt, Oma, du musst aber eine Bazooka abschießen und dann explodiert das Auto. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und sie war damals schon, ich glaube, 89. Und das ist einfach genau das. Es geht darum, auch sich gute Vorbilder zu suchen. Und die kommen Gott sei Dank bei mir jetzt aus der Familie. Hätte ich sie nicht in der Familie, würde ich sie mir woanders suchen und sagen, boah, eine Oma mit 89, die eine Bazooka abschießt für einen Film und mutige Entscheidungen trifft, das will ich auch irgendwann mal sein. Darum geht es.
Sehr schön. Mit dem Comeback als Stuntfrau hat es jetzt nicht mehr geklappt.
Ja.
Ich fand es erstaunlich, dass du es aber wirklich im Blick hattest. Ich meine, du hattest zwei zertrümmerte Füße.
Ja.
Selbst wenn man es hinkriegt, dass man wieder auf ihnen gehen kann. Gut, das ist passiert heute. Ja. Kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass man aus 3 Metern einfach damit wieder auf den Boden springt. Ja. Das war doch eigentlich von vornherein ausgeschlossen, dass das jemals wieder klappen würde. Du sagst, machst gerade die Hände auseinander?
Nö, wieso? Weiß ich nicht. Wieso? Wie kommst du darauf?
Eigentlich also ausgeschlossen. Ich mag das eigentlich in dem Satz.
Weißt für mich klang es komplett unrealistisch.
Ja, ich liebe unrealistische Ziele, weil ich mich dafür umso mehr anstrengen muss, weißt du? Mhm. Und wenn ich einfach gesagt hätte, ich würde gerne irgendwann wieder ohne Hinken gehen, wie sehr hätte ich mich denn an dem ersten Tag meines Trainings angestrengt? Wenn ich sage, ich werde wieder die beste Stuntfrau in Deutschland, ich werde stärker zurückkommen, als ich je zuvor war, wie sehr werde ich mich an meinem ersten Trainingstag anstrengen? Mhm. Und auf dem Weg zu deinem riesengroßen Ziel merkst du dann vielleicht, okay, das Ziel ist nicht zu erreichen, aber du erreichst so viel mehr, weil du ein großes Ziel hattest und dir kein kleines Ziel gesetzt hast, weil du dich anstrengen musstest, durftest.
Was kannst du denn heute nicht mehr machen? Also ich meine, du gehst ja 1A, oder?
Ja, genau.
Also könntest du noch über einen Laufsteg gehen? In hohen Schuhen? Ginge das?
Ja, ich fudel immer so ein bisschen. Wenn ich über rote Teppiche gehe, dann ziehe ich manchmal hohe Schuhe an, weil ich mag einfach Mode und natürlich auch hohe Schuhe.
Obwohl du weißt, dass es einfach total ungesund ist, dass es orthopädisch gesehen einfach der totale Gau ist. Und das noch mit deiner Geschichte, aber muss sein.
Ja, weil es ist einfach auch ich kann es wieder. Ich kann es nicht lange, aber ich kann es wieder. Und dann ziehe ich die aus und auf der Aftershow-Party tanze ich dann meistens mit nackten Füßen. Ja. Aber das ist genau das, weißt du, Christian, dieses sich mal umdrehen und sich daran erinnern, im Rollstuhl zu sitzen, da ging gar nichts. Und dann läufst du deine ersten Schritte und über Jahre hinkst du. Und dann arbeitest du ganz fleißig an deinem Gang, dass du irgendwann nicht mehr hinkst. Und dann fährst du auf einmal mit dem Snowboard deine erste kleine blaue Piste runter. Das sind alles wichtige Meilensteine, die mir heute einfach so wahnsinnig viel bedeuten.
Ja. Du kannst also alles. Ich meine, du kannst Snowboard fahren.
Ja, wie gesagt, früher bin ich 7 Stunden am Stück die roten, schwarzen Pisten runtergeknallt. Heute fahre ich leicht die blauen Pisten. Okay. Aber ich nehme sie so anders wahr. Deswegen kann ich gar nicht das Glück von früher mit dem Glück heute vergleichen, weil ich heute so bewusst Snowboard fahre und bewusst jede Kurve fahre und mir auf die Schulter klopfe und sage, das war viel Arbeit, aber es ist Wahnsinn, dass du es überhaupt wieder kannst. Also ich bin sehr wertschätzend dem gegenüber, was ich überhaupt heute wieder kann.
Ja.
Nicht alles kann ich, aber vieles wieder.
Jetzt, wo ich dich hier habe, ein Model, ehemaliges Model, kann ich dich endlich fragen, warum Models immer so schlecht gelaunt gucken und zwar so böse gucken. Und das wundert mich immer. Das hat ja, wenn man von PR und Werbung spricht, dann geht es immer nur über gute Laune, über Sympathie. Und dann kommen aber wirklich regelmäßig Models, die gucken so böse ins Publikum und so schlecht gelaunt. Warum?
Ja, Christian, weil die Hunger haben. Die haben Hunger. Ich war ja selber das Model und war ja selber Backstage und dann isst du 2 Tage nichts, damit du ja in deiner Wäsche einen flachen Bauch hast und du kannst nur böse gucken. Frauen, die Hunger haben, die gucken halt grantig.
Okay, aber
nein.
Ja, aber schöne Erklärung.
Also. Ja. Ich habe das auch nie verstanden, weil ich ja damals auch schon bei Germany's Next Topmodel gesagt habe, schaut doch nicht auf das Schönheitsideal und auf 90, 60, 90, sondern schaut doch darauf, was diese Frau einzigartig macht. Das können Kurven sein, das können Locken sein, das können auch Narben sein, das können, ne, das kann alles sein, aber schaut doch auf die Persönlichkeit und die Einzigartigkeit, die sollten wir herausarbeiten und nicht nur das Schönheitsideal.
Aber hat dir jemand auch gesagt, guck ernst?
Ja,
damit du nicht vom Kleid ablenkst.
Richtig.
Ist genau. Das wirklich so?
Das ist wirklich so.
Finde ich absurd, weil in erster Linie sehe ich ein Model, das einen Flansch zieht.
Ja, genau. Und das war auch so eine Situation. Ich bin da in Berlin Fashion Week gelaufen und es war eine tolle Mode und ich habe der Designerin gesagt, ich würde nächstes Jahr gerne wieder für dich laufen. Und sie sagte, nee, ich kann dich und möchte dich nicht buchen, weil du gehst mit so einer Ausstrahlung raus und du hast Freude an dem, was du machst. Ich sage, es ist doch super. Und sie sagt, nee, aber man schaut dir ins Gesicht und nicht auf meine Kleidung. Okay. Und dann habe ich gesagt, also ich bin so komplett falsch in dieser Branche.
Ja, du wolltest das ja ursprünglich gar nicht. Du warst ja mit deiner ganzen Action und dem Stuntwoman, das war ja dein Leben. Du wolltest ja gar nicht, die kamen ja auch auf dich zu und haben dich gefragt. Und du hast es aber ein bisschen weiter gemacht und hast sozusagen dein eigenes Ding entwickelt, sozusagen Action Modeling.
Ja, genau.
Und da gab es natürlich quasi dein Markenzeichen, das waren die Feuerflügel.
Ja.
Wie kamst du auf diese Idee? Also da hat es wirklich gebrannt,
ja.
Und links und rechts von dir.
Genau, und hier sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn dir jemand sagt, du bist nicht gut so wie du bist, dann passt dich nicht an, um zu sein, wie der Mensch dich gerne haben möchte, sondern schau auf dich und sag, was macht mich einzigartig? Und das war wieder diese rebellische Miriam, die gesagt hat, okay, für Germany's Next Topmodel reicht es offensichtlich nicht, aber ich will mit meinem Alleinstellungsmerkmal rausgehen und habe dann ein Stahlgerüst gebaut, was eine Spannweite von 3 Metern hat.
Also richtig also, viel, also ja, richtig
und
weit.
25 Kilo wiegt und diese Flügel habe ich dann angezündet und bin dann quasi als Model und Stuntfrau, also als Action-Model, dann auf die Bühnen gegangen. Und das war etwas Einzigartiges, was es bis dahin noch nicht gab. Mhm. Und was einzigartig ist, hat einen Wert und hat Zukunft.
Wo sind die Flügel heute?
Die hängen bei mir in der Garage.
Oh.
Ja, die werde ich, glaube ich, auch nie wegschmeißen. Auch das, ne, wenn ich meine Garage aufmache und ich habe dann so einen tollen Blick auf die Feuerflügel, zeigt es mir einfach auch wieder, damals war es ein Ego, ich will einzigartig sein, ich will mein Alleinstellungsmerkmal, ich zeige jetzt den Leuten, ne, ich bin tough und cool. Heute haben diese Feuerflügel für mich eine andere Bedeutung, weil es schon auch dieses Phönix aus der Asche, dieses sich immer wieder neu erfinden ist. Und deswegen schaue ich so kraftvoll auf diese Feuerflügel, weil ich ganz, ganz häufig meine Flügel habe hängen lassen, aber es geht darum, wenn du deine Flügel mal hängen lässt, was völlig in Ordnung ist, du darfst deine innere Haltung nicht verlieren.
Miriam, danke für diese Begegnung, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deinem Weg, an dem, was du gelernt hast, was eben auch anderen weiterhilft. Und vielleicht können wir zum Schluss eine Sache den Menschen noch mitgeben, die auch du gelernt hast. Wer kämpfen will, muss Hilfe annehmen.
Ja.
Du bist in einer Selbsthilfegruppe dann auch gewesen von Menschen, die Partner, Menschen verloren haben.
Mhm.
Und was dir besonders geholfen hat dort, das habe ich in deinem Buch gelesen, das war ein kleines Mädchen.
Ja, genau.
Was hat die nochmal gesagt?
Emilia war damals 8, genau, sie kam zu mir eigentlich total fröhlich und ich habe gedacht, oh Gott, erst einmal Selbsthilfegruppe, die weinen bestimmt alle hier und das ist alles ganz furchtbar. Und die kam so lebensfroh auf mich zu und sagte, hallo, du bist die Neue. Und mein Papa ist mit seinem Flugzeug abgestürzt und dein Mann mit dem Helikopter und die 2 fliegen jetzt da oben und die passen auf uns auf. Und das war für mich so wahnsinnig wichtig, dass ich in dem Moment gemerkt habe, es ist egal, ob du 8 Jahre, 29 Jahre oder 70 Jahre alt bist, das ist das Leben. Das Leben beschenkt dich und nimmt dir zugleich immer wieder Dinge weg. Es ist zerstörerisch und gemein und es ist wunderschön und chancenreich zugleich. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Und dann zusammenzukommen und sich an Menschen zu orientieren, die dir einen Schritt voraus sind, die dir Orientierung und Halt bieten können, darum geht es im Leben. Und deswegen halte ich Vorträge zu diesem Thema und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben.
Dann danke für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Denn Zeit ist
das Wertvollste, was wir im Leben haben.
Und der Satz geht noch weiter. Und dann wird er erst wichtig.
Genau.
Und ja. Zugleich, das ist, was wir oft am wenigsten schätzen.
Ja, genau. Ja? Das ist eine der wertvollsten Lehren überhaupt. Dass wenn die Zeit doch das Wertvollste ist, was wir im Leben haben, warum gehen wir dann oft so ungut mit der Zeit um? Und ich habe heute für viele Dinge keine Zeit mehr,
ja,
und habe heute ein absolutes Bewusstsein für meine Endlichkeit und deswegen nutze ich meine Zeit.
Was sind gute Beispiele dafür, dass wir mit der Zeit eigentlich nicht gut genug umgehen?
Wir streiten oft viel zu oft über Dinge, die okay, nicht wichtig sind. Streiten ist wichtig, wenn wir lösungsorientiert sind, aber viel mehr Wertschätzung auch den Menschen gegenüber bringen, die uns doch wertvoll sind und die wir lieben. Also so häufig, wenn dir beispielsweise ein geliebter Mensch weggenommen wird, wünschst du dir noch einmal 5 Minuten. Mhm. Und ich wünsche mir noch einmal 5 Minuten, um ich liebe dich zu sagen oder es tut mir leid oder danke zu sagen. Und du kriegst diese Zeit aber nicht. Und da sprechen wir von 5 Minuten. Und wie oft scrollen wir durch Social Media und 5 Minuten sind weg oder ja, schauen uns irgendwas an und 5 Minuten sind weg. Nimm dein Handy in die Hand, ruf diesen geliebten Menschen einfach mal an und sag, ich will gar nichts von dir, ich will dir einfach nur mal sagen, ich liebe dich, danke, dass du in meinem Leben bist. Das ist Wertschätzung.
Ja, und wir heulen aber die ganze Zeit, weil wir die Zeit nicht zurückbekommen.
Genau.
Weil wir älter werden.
Ja.
Weißt du, wir heulen über die Zeit, die weg ist.
Genau, ja. Und da sind wir auch wieder. Wir weinen darüber, weil die Zeit vergangen ist. Es geht aber darum, diese Zeit zu nutzen, damit du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe meine Zeit genutzt.
Das war doch jetzt ein Boost. Nochmal hier für alle. Dann vielen, vielen Dank für heute.
Ich danke dir für das tolle Gespräch und euch danke fürs Zuhören.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
So ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also. Die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht. Ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.